Beschäftigt du auch warst. Du hattest immer Zeit für mich. Ich fasse es nicht, dass ich nie wieder mit dir reden kann.
Was ist denn hier? Lass nicht zu, dass es meine Babys holt.
Passiert das, was mit Mom passiert ist, auch mit uns?
Dieses Böse verbreitet Terror durch das totale Chaos. Ihr könnt nichts tun. Nur fliehen.
Mom?
Mami ist jetzt bei den Maden.
Herzlich willkommen, meine lieben Filmfreunde, zu einer neuen Folge 4 Fäuste für einen Podcast. Heute die letzte Folge der Evil Dead Review-Reihe. Lieber Ferd, wie geht's dir heute? Was machen Sie?
Ganz gut, mein Lieber, wie geht's dir?
Ja, es muss. Schon vorbei alles, ne? Herzlich angefangen, haben wir nur 3 Filme gesprochen. Ja. Von den ganzen Evil Dead Filmen, aber ich bin sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Der ist ja auch schon jetzt 3 Jahre alt oder so, der Film, ne? Und vor allem bin ich auch gespannt auf Evil Dead Burn, was da jetzt kommt auf uns zu.
Boah, ja, wann kommt Evil Dead Burn? Kommt jetzt diesen Monat, ne?
Das kann ich dir sagen. Nee. Am 9.7., also in 2 Tagen.
Ach, geil, Alter.
Wenn die Folge rauskommt, ist tatsächlich der, schon draußen, ne, dann, wenn der 10. Genau, also da könnt ihr dann perfekt reinspazieren mit dem neuesten Stand der Dinge, weil ich vermute, dass Evil Dead Rise, also es wird ein Dreiteiler, Worth oder so heißt der dritte, Worth.
Stimmt. 28 oder was kommt der, oder? 27?
Ja, der ist schon abgedreht wohl, habe ich gesehen. Keine Ahnung, und da wird dann produziert. Ich denke mal nächstes Jahr dann. Ich meine, Horrorfilme brauchen auch nicht lange in der Produktion meistens, ne? Aber ich bin gespannt, weil das ist für mich, glaube ich, der Auftakt. Gerade was am Ende passiert, dahingehend dann die Story weitergeführt wird, denke ich mal. Ich glaube, Evil Dead Burn wird nochmal eine Ecke härter als jetzt Rise. Ne? Ja. Also der Trailer wäre schon nicht ohne, muss man sagen. Ne? Genau, aber heute geht es um Evil Dead Rise und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar ist der aus dem Jahre 2023 gemacht oder Regie geführt hat Lee Cronin, der auch aktuell den Film Lee Cronin's The Mummy draußen hat. Hast du den schon gesehen zufällig?
Nee, noch nicht. Ja.
Okay. Ich habe ihn gesehen, er wird gerade extrem hochgehypt von Kritikern. Ich fand den okay, aber ich fand ihn jetzt auch nicht super krass. Und der soll wohl im Evil Dead-Universum spielen. Habe ich jetzt nicht viel, also wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es jetzt nicht gesehen. Gibt wohl ein paar Easter Eggs und so weiter. Wusste ich auch nicht, dass er Evil Dead Rise gemacht hat. Genre haben wir hier Splatter-Horror. Die wichtigsten 2 Schauspieler sind Lily Sullivan als Beth und Alyssa Sutherland als Ellie. Sutherland, ja, das ist eine entfernte Cousine von Kiefer Sutherland tatsächlich aus 24. Und der Film ist ab 18 Jahren freigegeben. Es gibt hier keinen Extended Cut, keine geschnittenen Versionen. Der ist komplett so überall erhältlich, im Streaming oder auch physisch. Produktionsbudget waren rund 15 bis 19 Millionen Dollar. Weltweit eingespielt hat der 147,13 Millionen US-Dollar. Also sehr, sehr viel. Ist tatsächlich auch der erfolgreichste Evil Dead-Film der ganzen Reihe.
Krass.
Richtig krass. Und wie gesagt, streamen könnt ihr ihn überall. Gerade natürlich nicht im Abo irgendwo. Du musst dir entweder leihen oder kaufen. Könnt ihr auch als Blu-ray, 4K UHD kaufen. Ich habe ein Steelbook zu Hause. Gibt es auch verschiedene Varianten. Aus Deutschland eine. Und ich habe die, glaube ich, aus Italien oder so, weil das Cover innen drinne irgendwie anders war. Ich habe dann die Discs einfach auch ausgetauscht, weil ich hatte auch das Keepcase. Das heißt, ich habe die deutsche Version da drin.
Ach, krass.
Könnt ihr euch überall, also da müsst ihr jetzt nicht drauf achten wie beim Remake. Na, hast du den physisch zu Hause oder bist du digital unterwegs?
Auf digital. Also ich habe mir den damals auf Apple TV, als er neu rauskam, direkt.
Ich auch. Und dann auch mal physisch. Mhm.
Aber könntest du dir vorstellen, dass der mal indiziert wird?
Nee, ist ja schon 3 Jahre alt. Mhm. Das wird nicht passieren, denke ich. Mhm. Also die sind manchmal ein bisschen lahmarschig mit der Indizierung. Dann sind auch Musikalben manchmal. Die kommen dann raus, das einen Monat, 2 und dann plötzlich wird es indiziert. Ne?
Ja.
Gibt es ja auch. Ja. Irgendwie von, was weiß ich, Bushido oder Jung Brutal gut aussehen. Die wurden ja auch nachträglich erst indiziert, die Dinge. Aber bei Filmen habe ich das, glaube ich, noch nicht mitbekommen, dass das erst danach passiert ist. Müsste ich zumindest nicht. Okay. Ne? Aber ich glaube, der bleibt so, wie er ist. Gibt nämlich auch eine interessante Entstehungsgeschichte dazu. Nach dem kommerziellen Erfolg des Remakes in 2013 gab es jahrelang hinweg verschiedene Pläne, wie man weitermachen würde. Entweder eine Fortsetzung zu Armee der Finsternis oder Evil Dead 2 unter Fede Alvarez. Keine dieser Projekte wurde realisiert. Im Juli 2019 bestätigte die Produzent Sam Raimi erste Pläne für einen bisherigen Teil unabhängig von den anderen Evil Dead Filmen. Ein Jahr später wurde bekannt, dass Lee Cronin den Film als Regisseur und Drehbuchautor übernehmen würde. Evil Dead Rise war nämlich ursprünglich als reiner Streaming-Film gedacht. für HBO Max, witzigerweise. Doch nach starken Reaktionen des Publikums auf einem exklusiven Trailer oder Teaser bei der Cine Europe 2022 entschied sich Warner Brothers entgegen der ursprünglichen Planung und veröffentlichte ihn im Kino.
Ja, Warner, bester Mann, Alter.
Finde ich auch. Ich finde, wenn das ein Direct-to-Streaming geworden wäre, nicht so geil. Ich weiß nicht.
Könnte ich mir auch nicht
vorstellen. Der ist schon würdig für Kino-Leinwand, finde ich.
Ja, ja, voll.
Ja, ist ja auch ein stabiler Streaming-Dienst, soweit ich weiß. Ne? Weiß gar nicht, gibt es das in Deutschland HBO Max? Ja, ne? Kann man sich, glaube ich, auch abonnieren. Ich weiß von Paramount zum Beispiel, ja, ja, aber ist vielleicht auch irgendwie unter einem anderen gesiedelt, Disney oder ich weiß es nicht genau.
Verknüpft, ne?
Ja. Der ursprüngliche Plan, also ich finde dafür, dass er das dafür gedacht war, sieht er auch ziemlich gut aus noch. Gibt ja auch Streaming-Produktionen, die sehen müllig aus, ne? Weil die schon von Anfang an dafür gedacht waren. Aber nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal mit der Handlung an. Der Film beginnt an einem abgelegenen See. Drei junge Erwachsene, Theresa, ihre Cousinen Jessica und Jessicas Freund Caleb verbringen dort ein Wochenende. Das haben wir schon mal gehört. Jessica fühlt sich seit der Ankunft unwohl. Als Theresa sich zu ihr setzt und im Buch Sturmhöhe liest, beginnt Jessica plötzlich in einer verstörenden, veränderten Stimme Textzeilen aus dem Buch selbst zu rezitieren, bevor sie zusammenbricht. Kurz darauf greift Jessica Theresa an und skalpiert sie. Anschließend verletzt sie sich mit einer Drohne selber oder mit der Drohne selber im Gesicht und stürzt sich auf Caleb, den sie im Wasser ertränkt. Zuletzt schwebt die besessene Jessica über der Wasseroberfläche und hinter ihr wird die Titlecard Evil Dead Rise eingeblendet. Direkt mal vorweg, für mich die beste Titlecard ever.
Ja, voll. Also ich liebe das. Ich habe das voll vergessen gehabt, ne, wo ich mir den jetzt nochmal angeguckt habe am Wochenende. Mhm. Ich, boah, scheiße, wie geil sieht das aus. Ey. Das ist aber wirklich, hast schon recht. Das ist geil.
Finde ich auch richtig. Also jedes Mal, wenn ich das sehe, boah, geil, einfach Hammer. Also die haut sich die Drohne in den Kopf und dann fällt sie ins Wasser und der Caleb springt halt, glaube ich, mit rein, will sie retten oder so. Und dann fliegt auch sein Kopf einfach aus dem Wasser raus.
Genau.
Und dann siehst du so Nahaufnahmen, wie sie langsam so hochschwebt und dann hinter ihr so Wasser, der Wald. Ja, ja, genau, Soundtrack auch wieder da, ne? Und dann ist das die Titlecard. Witziger Shot auch, da fliegt wieder irgendwas durch den Wald am Anfang. Man denkt so, okay, das ist das Böse, ne, der Dämon, was auch immer. Und dann ist es tatsächlich eine Drohne, die dieser Caleb steuert. Fand ich eine ganz witzige Selbstaufnahmenehmung so, ne? Ja, was hast du zum Anfang? Skalpierung aus dem Buch vorlesen und so weiter und so fort.
Wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich tatsächlich erstmal so ein bisschen gedacht, okay, ist das jetzt so eine, das wirkt schon für mich erstmal wie so eine direkte Fortsetzung zu Evil Dead aus 2013. Aber als du dann so mehr in diese kurze Handlung reingekommen bist, hast du schon gemerkt, okay, okay, das wird ja was ganz, ganz anderes, weil die haben ja gar nichts mit den anderen zu tun. Aber ganz klar, was mich aber jetzt beim zweiten Mal gucken mehr getriggert hat, war, dass Caleb in diesen See rein uriniert. Und obwohl die da drin baden, Alter, ist das dein Ernst? Okay, geschieht dir gerade recht.
Da ist kein Chlor drin, Leute, das ist nicht gut, ja. Ich war auch, als ich das erste Mal gesehen, ich habe es jetzt schon zum vierten, fünften Mal gesehen, glaube ich, ein bisschen verwirrt, so, was ist denn da jetzt? Wir steigen mittendrin ab plötzlich ein, was ist da los? Der geneigte Zuschauer weiß wahrscheinlich, dass es das eine Szene ist, die irgendwann vorher spielt oder nachher, ne? Aber coole Sache mit der Drohne finde ich auf jeden Fall, dass man sich so ein bisschen selber hops nimmt mit der Geschichte. Ne? Und auch, dass man früher halt, das haben wir auch im ersten Folge gesprochen zu Tanz der Teufel, dass es ja auf Schienen, ne, mit so einem Ding gedreht wurde oder durch den Wald gelaufen ist mit der Kamera. Jetzt halt mit Drohnen das drehen kann. Und was sagst du zum Gewaltgrad bis jetzt so? Da ist ja Skalpierung dabei, Kopf ab ist dabei. Findest du Effekte gut und so weiter?
Vor allem auch, wie sie aussieht, ne, mit so einem Deadeye, sie sieht auch schon krass aus, also mega gemacht, ja.
Aber ich glaube, ein bisschen anders als im Remake, ne, weil die haben, glaube ich, auch gelbe Augen, aber ich glaube auch manchmal rot, ne, weil ich glaube, Ellie am Ende oder in der Mitte hat auch rote Augen statt gelbe. Ja. Das ist rote Augen. Es ist ein bisschen anders, aber da habe ich auch eine Theorie zu, gleich, wenn wir dann zum Geschehen kommen.
Ich habe da sicher auch eine Theorie.
Okay, bin ich mal gespannt. Wenn wir gleich, ich glaube, nach dem Abschnitt schon können wir darüber reden. Denn nämlich einen Tag vor den Ereignissen am See erfährt die Gitarrentechnikerin Beth, dass sie schwanger ist. Aufgewühlt von dieser Nachricht besucht sie ihre ältere Schwester Ellie in Los Angeles. Ellie ist alleinziehende Mutter und Tätowiererin und lebt mit ihren drei Kindern, dem Teenie Danny, der Teenagerin Bridget und der jüngeren Tochter Cassie, in einem großen Apartmentkomplex, einem ehemaligen Bankgebäude, das in Kürze abgerissen werden soll. Zwischen den Schwestern besteht eine gewisse Distanz, die im Verlauf des Besuchs sichtbar wird. Beispielsweise berichtet Ellie, dass ihr Mann sie und ihre gemeinsamen Kinder verlassen hat. Davon wusste Beth nichts obwohl Ellie Beth angerufen hat und auf die Mailbox gesprochen hat. Und das ist schon eine Weile her, also das hätte man schon abhören können, vielleicht mal von seiner Schwester. Naja, und während die Kinder sich in der Tiefgarage des Gebäudes aufhalten, nachdem sie Pizza geholt haben, erschüttert ein Erdbeben das Haus. Durch die Erschütterung öffnet sich ein Riss im Boden der Tiefgarage, der zu einer verborgenen ehemaligen Bankkammer führt. Danny erkundet die Kammer und entdeckt dort religiöse Gegenstände. Drei alte Schallplatten aus dem Jahr 1923 sowie ein ledergebundenes seltsames Buch. In der Annahme, das Buch verkaufen, um mit dem Erlös seine Mutter finanziell helfen zu können, nimmt er es mit in die Wohnung. Nach dem Beben gehen Ellie und Beth auf den Hausflur und treffen auf andere Nachbarn. Also wir sehen, das spielt vor der Geschichte mit dem See. Das heißt, da muss irgendwas passieren, damit er so ins Rollen bekommt und so weiter. Ne? Wie findest du das, dass das dann so, gibt ja viele Filme, die fangen erstmal mit dem Ende oder mitten in der Mitte an, dann gehen die zurück in der Geschichte. Findest du das gut oder nervt dich das irgendwie?
Also ich finde es schon gut, weil ich muss auch jetzt, ich habe den ja lange nicht geguckt, also ich habe den jetzt wirklich damals, als er neu rauskam, gesehen und danach gar nicht mehr geguckt. Ich hatte das gar nicht mal auf dem Schirm so richtig, ne? Dass erst hinterher kommt quasi der Anfang, die Anfangssequenz. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde sowas schon ganz geil durchdacht eigentlich. Weil du quasi, du wirst halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, du bist ja, du bist ahnungslos, du weißt gar nicht, was da abgeht. Erst am Ende erfährst du, ach scheiße, okay. Das finde ich ist immer so ein geiler Plot-Twist irgendwo. Ich finde es geil. Ja,
find ich auch. Ist vor allen Dingen für Evil Dead untypisch. Das ist nie passiert vorher, ne? Ja,
genau.
Das ist, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Vor allen Dingen, bei mir ist es manchmal auch so, wenn ich dann in der Mitte des Films angekommen bin, habe ich schon wieder vergessen, dass es am Anfang eine Szene gab, weißt du, die dann am Ende referenziert wird oder so. Finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Wie findest du Beth und Lily Sullivan als Hauptcharakteren? So, also auch die Familie lernt man da so ein bisschen kennen. Ist das glaubwürdig für dich? Die sind ja auch ein bisschen alternativ, was ich auch ganz cool finde. Mhm. Beth ist halt Gitarrentechnikerin, die ist gerade auf dem Konzert und macht den Schwangerschaftstest in so einer abgeranzten Toilette, wie man es halt so auch so Venues kennt. Ellie ist Tätowiererin, auch relativ untypisch für den Film eigentlich, finde ich.
Muss ich auch ehrlich sagen, mal was anderes, ne? Es ist nicht so diese typische Durchschnittsfamilie, es ist ja immer so dieses Leben in einem Haus, wahrscheinlich so in der mittleren oder oberen Schicht der Gesellschaft. Diesmal hast du das gar nicht, sondern tatsächlich so eine ganz, ganz normale, herkömmliche Familie, ne? Wie man sie wahrscheinlich so in den USA so hat, in so einem Gebäude, wo die leben. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also es ist mal einfach mal was Neues.
Finde ich auch, ja. Es wird auch nicht mehr so viel, also... Hier und da wird noch referenziert, beziehungsweise Groupie wird genannt oder auch mal eine Tätowiermaschine wird mal gezeigt, aber sonst wird das Thema jetzt auch nicht unbedingt krass aufgegriffen. Aber ich finde es trotzdem eine coole Sache, weil alles andere hat man schon 3 Milliarden Mal gesehen.
Genau, das ist das nämlich. Darauf wollte ich hinaus. Es ist halt kurz und knapp gehalten, ne? Mehr brauchst du nicht zu wissen. So, okay, komm.
Finde ich auch geil.
Das wird nicht in die Länge gezogen.
Jetzt kommen wir mal zum Elefanten im Raum. Horrorfilme und kleine Kinder. Als ich das erste Mal Cassie gesehen habe, dachte ich mir, die ist zu jung. Da wird ihr wird sowieso nichts passieren, was auch vollkommen richtig ist. Aber drumherum wird es ja auch schwierig. Weil sobald du ein kleineres Kind dabei hast, kannst du als Drehbuchautor oder so ja gar nicht Dinge tun, die du zum Remake beispielsweise gemacht hast. Ist dir das aufgefallen? Hast du das negativ aufgefasst? Ist dir das gar nicht aufgefallen? Was denkst du darüber? Ist das sinnlos? Hätte man die irgendwie retten müssen und dann der Rest guckt, wie er klarkommt? Oder wie sieht das aus?
Das Ding ist, es gibt so viele Horrorfilme, wo du kleine Kinder hast. Aber es, für mich finde ich, es passt halt nicht zu Evil Dead irgendwie, ne? Deswegen vielleicht auch wieder so zu diesem Punkt, es ist ganz, ganz untypisch für so einen Evil Dead-Film.
Finde ich auch.
Du hast da in den Vorgängerfilmen gar keine Kinder, also bis mit der Finsternis und dem Remake hast du überhaupt keine Kinder und dann plötzlich so ein Kind, wie gesagt, ne, das ist ja komplett neu gemacht einfach. Das ist einfach so eine komplett neue Idee. So packen wir das auch mit rein, so eine Familiengeschichte, Teenager und dann so ein kleines Kind.
Ja, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, ich finde das auch okay, aber ich habe auch gedacht beim ersten Mal so, da wird wahrscheinlich hier nicht komplett aufgedreht wie beim Remake, sondern oder die machen es irgendwie schlau mit dem Plot, dass sie die irgendwie, weil beispielsweise bei Scream 7, ne, da hast du, hat Sydney, glaube ich, also 2 Kinder, eine Teenagerin und eine ganz junge. Die ist natürlich an dem Wochenende bei ihrer Oma. Ja? Die ist gar nicht zugegen und dementsprechend kann da die Scheiße abgehen. Ja. Vielleicht ist das auch manchen aufgefallen oder irgendwie eine Bremser da.
Bei Halloween, ich weiß nicht, in welchem Teil das ist, das bei Teil 3, da spielt ja Jamie Lee Curtis gar nicht mit. Und da gibt es ja auch so ein kleines Mädel und die hat ja quasi die Hauptrolle eigentlich in dem Film. Ich fand den aber grottenschlecht. Aber hier ist es eigentlich schon gut gemacht, weil die ist nicht zu sehr in dem Vordergrund, ja, auf Zwang in dem Vordergrund. Mhm. Die findet so nebenbei statt.
Also ich finde auch die Figuren alle super. Also durchweg, genau wie im Remake, finde ich alle klasse. Keiner nervt, keiner fuckt ab irgendwie auf irgendeine Weise. Ja. Es werden Fehler gemacht, wie in jedem Evil Dead-Film, weil irgendwie muss ja ein Thema beschwert werden, ist ja klar. Ne? Und auch die Kleine, also die Cassie ist auch, manchmal habe ich auch vergessen, dass sie da ist.
Richtig.
Und dann ist sie aber auch dann irgendwie hilfsbereit und so weiter und so fort. Und das ist schon ganz gut. Hier gibt es auch wieder eine Referenz zu Nightmare on Elm Street. Da kommen nämlich zwei Jungs, Nachbarn vorbei und fragen Bridget, glaube ich, yo, hast du nicht Bock, alle Freddy-Filme zu gucken? Und dann sagt er, wir gucken auch nur die guten. Und er sagt, es gibt keine schlechten Freddy-Filme. Auch da wieder eine Referenz, das gab es ja auch in Evil Dead 2. Fand ich auch ganz nett eingebaut. Und hier auch wieder ist mir aufgefallen, das Thema Familie. Denn im Remake war es ja auch so, Mia ist ja von ihrem Bruder quasi verlassen worden und so weiter. Mhm. Hier ist es auch so, Beth ist lange nicht da gewesen, meldet sich nicht, reagiert nicht auf Sprachen, ist nicht für ihre Schwester da und so weiter. Finde ich ganz interessant, dass es wieder Thema ist. Also ich finde es gerade bei Elevated Horror heutzutage ist Drama und familiäre Probleme auch oft der Fall mit eingebaut worden. So, ne? Man merkt das, ne? Dass da so ein bisschen Spannung auch ist und so weiter. Wie findest du das? Findest du das gut?
Nee, ich finde schon okay, weil wenn man das komplett weglassen würde, würde es ja auch nichts bringen, weil du musst dich ja auch so ein bisschen mit den Charakteren identifizieren können. Es braucht so ein bisschen diese, ich sag jetzt mal, diese Dramaschiene irgendwo. Mhm. Ja, also komplett weglassen wird jetzt nichts bringen. Vor allem in den heutigen Filmen finde ich jetzt persönlich nicht unbedingt. Aber wie gesagt, ne, es ist nicht zu sehr aufgezwungen. Es wird nicht zu sehr eingehakt und warum? Mm-hmm. Und die fangen da nicht an, unnötig zu diskutieren oder sowas voll in die Länge zu ziehen und du denkst, boah, ey, komm, jetzt mach mal weiter da. Also optimal.
Ich finde das auch gut, weil, wie gesagt, die Leute haben auch wahrscheinlich, also viele, ein bisschen anderen Anspruch. Früher war das egal, weil, ne, früher, ich meine heute auch noch teilweise noch Film, aber manchmal ist es dann auch, wie gesagt, Drama mit eingebaut, du hast ein bisschen mehr Bezug zu den Figuren. Vielleicht machen auch manche ein bisschen Entwicklung durch. Das ist auch, finde ich, gar nicht unwichtig, so, weil sonst ist es eigentlich nur ein bisschen Gemetzel und fertig. Kann man auch machen. Aber ich finde das interessant, auch gerade, wie gesagt, im Remake mit Mia und ihrem Bruder und so weiter, die Probleme, die die haben und so weiter, ist ja auch alles realitätsnah, ne? Gibt ja Verwandte auch, die sich mal nicht melden oder sowas, ne?
Das ist ja zum Beispiel anders bei, jetzt fällt mir gerade so Bring Her Back ein, da hast du ja auch die Geschwister, aber es ist ja auch ein Teil der Geschichte, ne? Und das knüpft dir, das baut auch darauf auf, aber hier brauchst du das halt nicht. Es wird halt immer wieder so ein bisschen nochmal nach vorn gerückt, okay, passt, aber das war's dann auch.
Ja, richtig. Bei Bring Her Back ist es wirklich auch ein Drama, ne? Das stimmt schon. Also der Horroranteil ist da fast schon gering, finde ich. Da ist eher so Ängste, Drama halt einfach.
Die Manipulation.
Tod ist ein Riesenthema da, Verlust und so weiter. Ja, auf jeden Fall finde ich auch eine gute Sache. Hier gibt es auch das Necronomicon natürlich wieder. Und zwar ist es diesmal in Stoff eingepackt. Ein bisschen wie so ein Kartoffelsack, sag ich mal, von früher irgendwie. Und dann macht der Danny das irgendwie auf im Keller schon oder im Loch. Und dann sind da irgendwelche Insekten oder fliegende Viecher drauf. Und Sounddesign können wir gleich mal drüber sprechen, wenn es weitergeht. Das finde ich nämlich auch ziemlich, ziemlich gut an der Stelle. Und auch Soundtrack kann man auch nicht mehr drüber sprechen. In einem Zimmer versucht Danny, das verschlossene Buch zu öffnen. Als er sich dabei in die Hand schneidet und Blut auf den Einband tropft, öffnet sich das Buch von selber. Nachdem Bridget ihn aufgefordert hat, das Buch wegzubringen, verlässt er das Zimmer. Doch Danny ist neugierig und spielt eine der Schallplatten ab. Auf der Aufnahme ist die Stimme eines Priesters zu hören, der von seiner zurückgewiesenen Forschung an die Buch berichtet, die als eines der drei Bänder des Naturum Demonto, auch bekannt als das Buch der Toten, identifiziert wird. Eine zweite Aufnahme offenbart, dass der Priester seine Forschungen heimlich fortsetzte und schließlich eine Beschwörungsformel zitiert oder rezitiert, die dämonische Wesen, die sogenannten Dead Eyed, heraufbeschwören. Während Danny die Aufnahme hört, befindet sich Ellie mit dem Fahrstuhl auf dem Weg nach unten, um weitere Gegenstände aus der Tiefgarage zu holen. Dort wird sie von einer unsichtbaren Kraft angegriffen, die sich mit den Kabeln des Fahrstuhls fesselt und ihr dabei erhebliche Schmerzen zufügt. Genau. Necronomicon. Wieder anders, tatsächlich, als im Remake, als im Original. Du hast kein Gesicht von drauf, es ist wieder so ein Ledereinband und du hast an der Seite, an der rechten Seite, wo du es aufklappst, hast du so eine Art Stacheln, Krallen, lange Zähne. Irgendwie sowas würde ich das identifizieren. Und es öffnet sich erst, als Danny sie schneidet und Blut drauf tropft. Fand ich ziemlich geil, die Idee. Dann haben wir doch diesmal wieder einen Tonträger, nämlich in diesem Fall Schallplatten. Dort wird dann wieder beschworen, obwohl man es eigentlich gar nicht weiß, dass das passiert. Wie findest du denn das Necronomicon und vor allen Dingen das Sounddesign der Stimme, als diese Sprüche aufgesagt werden? Das ist ja richtig bassig, richtig tief und also.
Geil, Mann. Also, du hast schon richtig gesagt, mal was Neues. Also, Mann, da erkennst du so durchgehen. Ne? Also, die haben sich da wirklich echt was einfallen lassen. Ne? Also beim Schreiben jetzt wirklich, wirklich überlegt, ey, machen wir das genauso wie vorher? Nee, gar nicht. Wir müssen das schon so ein bisschen überarbeiten. Echt geil gemacht mit diesem Sound, dieser mega. Und jetzt ist ja auch wieder diese Referenz zum ersten Evil Dead, ne? Weil beim Remake hast du nichts mit Tonaufnahmen, sondern bei Tanz der Teufel. Also das ist schon wieder geil, diese Verknüpfung zum allerersten. Mega, ey.
Ich habe auch noch einen Funfact am Ende.
Das, weil bei Tanz der Teufel ist das ja diese Bandaufnahme und diesmal sind es LPs. Also mega, ey. Und vor allem, es sind mehrere auch noch, geil.
Ja, drei Stück. Und der ist ja auch, also der Danny, am Anfang sieht man, dass er so ein bisschen DJing macht, sag ich mal. Hat dann so Platten und spielt einen Song ab und versucht die zu mixen und so weiter und der legt dann diese Platte auf und muss sie dann auch noch ein bisschen drehen, damit die überhaupt in die richtige Geschwindigkeit kommt. Ja. Und dann hast du ein brachiales Sounddesign. Also ich habe da auf Kopfhörer geguckt, das ist richtig, richtig gut gemacht. Auch die deutsche Synchro, das musst du ja erstmal hinkriegen, das dann auch so bassig und so gut hinzukriegen, dass sich das so gut anhört. Ich finde auch die Stimme von diesem Priester so gut, ne? Richtig gut eingebaut. Auch Necronomicon finde ich klasse, auch mal wieder was Neues. Mhm. Auch wieder da POV ins Haus rein, beziehungsweise von der Straße aufs Haus. Mhm. Und dann gibt es auch wieder die Szene, die es im Wald gibt. Nicht ganz so tatsächlich, sehr entschärft finde ich, mit Kabel irgendwie. Und dann gibt es auch einen Shot, den ich sehr geil finde. Da ist nämlich mal Blick auf das Haus, auf diesen Komplex und dann ist dieses Bild ist aber komplett schief. Mhm. Ne? Das ist auch oft in Horrorfilmen so mittlerweile, auch in der Remake, dass da so alles schief angezeigt wird. Damit man merkt, hier stimmt irgendwas nicht, fand ich einen sehr, 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 sehr geilen Shot auf jeden Fall. Ja, ansonsten, so, das kennt man ja schon aus dem Original, aus dem Teil 2 kennt man das und auch aus dem Remake. Finde ich trotzdem gut gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Gute Lösung mit den Platten, wieder ein bisschen was Neues, obwohl es eigentlich so gesehen fast die gleiche Geschichte ist. Ne? Mhm. Ellie kehrt in die Wohnung zurück, wirkt jedoch zunehmend verändert. Ihre Familie bemerkt zunächst nicht, dass sie durch die Beschwörung von einem Dämon in Besitz genommen wurde. Bevor Ellie in Ohnmacht fällt, erbricht sie und sagt zu Beth, lass nicht zu, dass es meine Babys holt. Beth und die Kinder wollen Ellie aus dem Gebäude bringen, doch der Fahrstuhl ist defekt, das Treppenhaus durch das Beben zerstört und die Telefonleitung tot. Ellie scheint zwischenzeitlich gestorben zu sein. Sie bringen sie zurück in die Wohnung und legen sie aufs Bett. Zusammen mit zwei Nachbarn, die ein Gebet für sie sprechen, gehen sie vom Schlimmsten aus. Ein Nachbar hat eine Idee, über eine Feuerleiter nach unten zu gelangen. Doch der Zugang führt durch ein verschlossenes Apartment, dessen Tür sie nur mit einem Hammer aufzubrechen versuchen. Da sagt der Nachbar so nochmal, ich hole jetzt gleich meine Schrotflinte und dann schieße ich das auf und dann haben wir das hier erledigt. Und er so, nee, ich mach das schon. Die Leute sind sowieso schon in Panik irgendwie. Ne? Beth setzt sich ans Bett und will sich von Ellie verabschieden. Plötzlich spielt Beths Handy die Sprachnachricht von Ellie wieder, die Mailbox-Nachricht, die sie ihr gegeben hatte vor Wochen, die sie sich auch mal angehört hat zu Hause, als sie dann da war. Und Ellie richtet sich kerzengerade auf und sitzt wieder im Bett. Beth und die Kinder versuchen, sie in der Badewanne abzukühlen, weil sie Fieber hat. Doch dann wird klar, Ellie ist von einem Dämon besessen. Ellie greift den Nachbarn an und versucht, die Tür aufzubrechen und beißt ihn ein Auge aus. Da sich bei dem Kampf auf dem Hausflur befindet, beschließt Beth, die Tür zur Wohnung zu verschließen und Ellie quasi auszusperren. Ja, das ist mal wieder, das haben wir auch schon gesehen, Erbrechen und so weiter. Diesmal eine andere Farbe, ne? Ein bisschen anders alles. Fand ich ganz cool mit dem, lass nicht zu, dass meine Babys holt und so weiter. Ne? Die redet auch nochmal vorher, bevor sie sich dann quasi verwandelt mit ihrer Schwester. Und was sagst du dazu mit der Mailbox-Nachricht auch und so weiter? Und dann ist es ja auch so, dass Ellie eher im Wasser ist, in der Badewanne und dann plötzlich hochspringt und dann sich an der Ecke der Decke so festhält und auch so schreit einmal, ne? Und so weiter.
Crazy.
Ist Ellie, also die Schauspielerin, gut dafür geeignet?
Ja, doch, definitiv. Also sie verkörpert das schon echt gut. Aber bis dahin auch wirklich mega gemacht alles. So wirklich on point. Naja, es geht auch wieder schnell nach vorn so, ne?
Finde ich auch. Dann gibt es auch die Szene, die im Trailer auch schon früher gezeigt wurde, wo Ellie am Herd steht und dann Eier in eine Pfanne wirft die ganze Zeit und dann irgendwie, ich habe was geträumt, erzählt ihr irgendeinen Quatsch und so. Und ich dachte, unabdinglich oder unablässig daran, wie unbedingt ich euch aufschlitzen möchte und in eure Körper kriechen, um endlich eine glückliche Familie zu sein. Oder, ne? solche Dinge. Und Abbas Junge, genau, mit dem Auge fand ich auch ziemlich gut.
Ja.
Ist, würde ich schon sagen, auch CGI mit drin, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, das ist nicht nur Practical gewesen. Und dann hat sie ja das Auge im Mund und spuckt das dem anderen nach Passion wiederum in den Mund. Richtig abgefahrene Idee. Sondern.
Okay. Also ist auch wieder so ein bisschen dieser Humor. Der wird nicht weggelassen, so, ne?
Nee, der ist überall so ein bisschen drin, ne? Auf jeden Fall. Und ich finde auch Alyssa Sutherland richtig, richtig gut. Ja. Also die ist ja auch, die ist recht groß, hat lange Finger auch und so, ne? Relativ dünn.
Ja.
Und dann ein bisschen Make-up drauf, ist genau wie die Nonne aus Conjuring.
Stimmt.
Ne? Die haben schon so einen Körperbau, wo du einfach nur Schminke drauf machen musst, gefühlt und schon. Sind halt irgendwelche.
Das sieht Monster, dann auch so ein bisschen crazy aus mit den Sachen, was sie macht, ne? Wie auch am Anfang im Aufzug. Boah, das sieht ja voll heftig aus, wie sie dann da so hängt. Und auch mit diesem, wenn sie sich nach oben hängt oder auch später, wenn sie so ein bisschen krabbelt und so weiter. Das sieht mega aus. Also für die Figur sieht es krass aus. Das passt.
Finde ich auch. Haben sie super gecastet. Ja. Es gibt noch zwei Gewaltspitzen. Ellie sticht mit dem Messer in die Hand von Beth. So rum war es, glaube ich. Mhm. Und dann greift sich noch die Ellie die Tätowiermaschine von sich und will Bridget ins Auge stechen. Ja. Das kann sie verhindern. Also ist kurz davor, wie bei Mission Impossible 2 mit dem Messer kurz vorm Auge, dann wird es weggezogen. Ja. Aber sie trifft sie an der Wange.
Ja.
Ja. Und wie wir wissen, bei Evil reicht das ja schon aus, damit du auch besessen bist. Ne? Muss ja nur berührt werden, irgendwie mäßig so. Und auch cool, sie steht im Schatten. Die Ellie und sagt dann, mal gucken, wer als nächstes dran ist. Und dann streckt sie so ihre Hand aus und so, Und dann hat sie auch so eine tiefe Stimme und so. Das fand ich auch ziemlich gut gemacht. So. Ich finde die auch echt creepy. Ja. Macht die echt gut. Anders als Mia im Remake zum Beispiel. Mhm. Oder auch anders als die anderen Mädels, die da
schon gesessen sind. Bedrohlicheres. So, ja.
Mhm. Ja, einzigartig auf jeden Fall, genau. In der Wohnung gesteht Danny, dass er es war, der das Buch der Toten aus der Tiefgarage geholt hat und die Beschwörung ausgelöst hat. Ellie versucht vom Hausflur aus, die kleine Cassie durch Täuschung dazu zu bringen, ihr die Tür zu öffnen, indem sie deren Vertrauen oder ihr Vertrauen ausnutzt. In der entstehenden Verwirrung gelingt es Ellie, sich erneut Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Doch Beth schafft es, Ellie wieder auf den Hausflur zu sperren. Da dachte ich mir auch so, boah, nein, bitte nicht jetzt schon wieder so eine Scheiße. Jetzt lässt sie wieder irgendjemand rein, aber sie sperrt ihn dann wieder aus. Bridget wurde durch eine zuvor erlittene Verletzung, nämlich die der Tattoo-Maschine im Gesicht, ebenfalls vom Dämon befallen und in ein Deadite verwandelt. Die nun besessene Bridget greift zunächst Beth an und wendet sich anschließend gegen Danny und Cassie. In der folgenden Auseinandersetzung wird Bridget von Cassie unabsichtlich mit einem abgebrochenen Besenstiel, beziehungsweise eigentlich ist es der Stiel von ihrem Spielzeug, sie hat so ein Pferdchen, glaube ich, oder sowas, ne? Tödlich verletzt, beziehungsweise getötet. Beth hört sich daraufhin auf Kopfhörern die dritte der aufgefundenen Schallplatten an, in der Hoffnung, Hinweise zu finden, wie sich die Deadite bekämpfen lassen. Aus der Aufnahme geht hervor, dass der Priester bei seinem ursprünglichen Versuch scheiterte und auch seine damaligen Begleiter von den Dämonen befallen wurden. Die einzige wirksame Methode, einen Deadite endgültig zu stoppen, ist demnach die vollständige Zerstörung oder Zerstückelung in dem Fall des befallenen Körpers. Während Beth sich die Platte anhört, gelingt es Ellie, über den Lüftungsschacht in der Decke wieder in die Wohnung zu kommen, ohne dass Beth es merkt. Danny wird von Bridget mit einem Messer in den Arm gestochen. Danny tötet Bridget mit einem entflammbaren Spray. Ich denke mal, das ist ein Deo. Ich habe es nicht genau gesehen, was er an die Flamme vom Herd hält. Die haben so einen Gasherd. Und Ellie greift Beth an und Beth steckt Ellie eine Schere ins Gesicht. Das ist so der nächste Part. Der geht schon ein bisschen härter auf jeden Fall. Was sagst du zu Bridget? Ich finde, die macht auch einen ziemlich guten Job. Die Gabrielle Eccles heißt die. Die sitzt ja da erstmal in der Ecke auf dem Tisch von der Küche irgendwie.
Ja.
Wie so ein Spider-Man irgendwie und isst einfach ein Weinglas. Knuspert sich ein Weinglas weg. Fand ich auch schon wild. Und dann gibt es ja da Kämpfe und so weiter und auch die Nachbarsjungen. Also da gibt es eine sehr gute Szene, wo ein Türspion die Kamera reinhält. Und dann siehst du, wie Ellie da ist. Dann wird die niedergeschossen von einer Schrotflinte. Und dann steht der Nachbarsjunge da, dem reißt sie die Kehle. Also das fand ich auch eine ziemlich geile Idee.
Ja, Mann.
Ne? Von diese Kameraeinstellung auch. Dann ist ab und zu so ein Tropfen Blut. Ne?
Richtig,
so.
Ne? Es ist geil. Also du siehst ja nicht alles, aber du weißt trotzdem, was da gerade abgeht. Das ist so geil gemacht einfach. Ja,
ich denke mal, das war auch so der Gedanke, du siehst ja halt nicht alles, was da so abgeht. Ne?
Aber ich muss eine Sache sagen, ich fand die Szene sehr, sehr geil, wo die Kleine dann nämlich durchs Guckloch ihre Mom ansieht. Und ich erinnere mich damals, dass diese Szene auch im Trailer zu sehen war. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das voll lustig damals, ey, weil die so sagt, Mami, geht's dir gut? Und die ist ja komplett verstellt.
Offensichtlich nicht.
Ich fand's geil, ey. Hammer. Aber du bist dann wirklich mega. Ey. Aber bist du sag mal zu dieser Weinglas-Szene. Wie empfindest du eigentlich immer bei solchen Sachen? Schmerzt das bei dir immer?
Es kribbelt, ne? So im Ohr drin. Mann, so,
ich hab's
so
immer,
schon,
oh mein Gott, bitte nicht.
Das ist schon eklig.
Ja. Und vor allem ist es auch noch so langsam.
Mhm. Ja, so richtig genüsslich halt, ne? Irgendwie. Ich finde aber auch geil, wie sie sich dann verwandelt, weil am Anfang blutet sie ja aus allen Löchern, ne? Aus der Nase, aus den Augen, aus dem Mund, aus den Ohren und so weiter. Das finde ich auch schon sehr gut gemacht. Und auch der Unfall, sag ich mal, mit dem Flock ist auch ziemlich gut gelungen, weil die zieht sich dann auch nochmal aus dem Schädel raus, aber dann ist er dann doch tot irgendwie. Und da kommen wir auch nochmal zum Sound der Platte, denn da wird auch nochmal ein bisschen was erklärt und so. Und ich finde, es ist super gemacht nochmal an der Stelle, das Sounddesign. Mhm. Und die Szene, die gab es auch im Trailer, wo Ellie dann ganz leise von der Decke aus dem Lüftungsschacht runterklettert quasi. So, und Beth kriegt es gar nicht mit. Das ist, und vor allen Dingen, du hörst nur diese Stimme von dem Priester. Ja. Und im Hintergrund passiert das im Dunkeln. Ne? Und das ist echt crazy gemacht. Finde ich sehr creepy auf jeden Fall. Ja, und Schere im Gesicht ist eigentlich auch, ist so direkt da, irgendwie so klack, ne, dann ist der Effekt sofort da. Ich denke mal, auch praktisch gemacht. Das ist ja nicht so aufwendig, sowas zu machen. Da habe ich auch gedacht, okay, jetzt haben sie es geschafft. Nee, haben sie nicht. Und wie findest du so den Gewaltgrad? Ist das so vergleichbar mit dem Remake? Ist es okay? Könnte da ein bisschen mehr gemacht werden?
Also ich finde, meiner Meinung nach müsste es nicht mehr sein. Ne? Auf jeden Fall finde ich das Remake viel, viel brutaler. Mhm. Es ist so, ich weiß nicht, es ist halt so wirklich alles on point. Ne? Es reicht. Mhm. Also für mich, finde ich, reicht es. Ja klar, jetzt so als Hardcore-Fan würdest du sagen, boah, nee, noch mehr. Aber ich finde das okay. Es ist halt trotzdem Brutality alles.
Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht gemacht haben wegen des Streaming-Releases oder so. Keine Ahnung. Reden wir aber später mal drüber im Fazit. Mhm. Dann gibt es noch eine legendäre Szene, nämlich die berühmte Käsereibe.
Oh Gott.
Da wird ja, ich glaube, Beth, ne? Beth ist es. An der Wade einmal durchgezogen.
Mann,
so.
Ich
finde die gar nicht so krass wie, also echt? Ich dachte, boah, das ist mit Sicherheit voll heftig. Also ich finde die gar nicht so heftig irgendwie. Die ist okay, kann man machen. Ist
aber du musst halt überlegen, die rammt das so in ihre Wade und dann zieht die so. Ich dachte so, mein Gott, bitte. Ja gut, aber stimmt, könnte viel, viel mehr sein, ne? Dass die so richtig übertreibt damit oder irgendwie so ins Gesicht und hast nicht gesehen. Also das ist nur einmal gezogen.
Ja, vielleicht, also mit so einem Gegenstand reicht es vielleicht auch. Ne? Beim Remake hatten wir andere Gegenstände, wo du viel mehr machen kannst auch so. Ne? Aber ja, das ist so die berühmte Käsereibe-Szene. Aber die haben die auch viel Marketing gemacht, glaube ich, damals, wenn ich mich nicht täusche. Und da gibt es noch einen netten Moment mit Cassie. Die sagt ja irgendwie zu Beth, ey, ne, was machen wir jetzt? Und so sagt die Beth, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das. Und die sagt, du bist mal eine gute Mutter, du kannst gut lügen. Ganz gut Kinder anlügen, ne? Finde ich auch ganz cool. So, also wie gesagt, Cassie ist cool, die nervt nicht und so weiter. Ja. Was ja in manchen Filmen dann doch leider anders ist. Beth und Cassie versuchen aus dem Gebäude zu fliehen. Doch im Hausflur begegnen sie wieder Ellie und den anderen verwandelten Nachbarn. Mittlerweile ist der ganze Flur gedead-eyed, sag ich mal. Also sie begegnen auch Ellie wieder auf dem Flur, die ist immer noch nicht tot. Und Beth schießt Ellie ein Bein und einen Arm ab und flieht mit Cassie über den Fahrstuhl, der plötzlich wieder Strom hat, komischerweise. Problem ist nur, die sind drin und die Knöpfe von den Etagen füllen sich langsam mit Blut und auch der ganze Fahrstuhl. Die schwimmen dann irgendwann und kommen dann im Erdgeschoss an mit einem großen Knall. Fahrstuhltür geht auf und erstmal, was weiß ich, 4 Liter, 200 Liter Blut kommen dann da raus. Hat mich sehr an Shining erinnert.
Ja, danke.
Und damit, damit sind sie jetzt mit dem Erdgeschoss angekommen, wo ich auch nicht ganz verstanden habe, was jetzt der Plan von den Dead Eyed ist. Weil die hätten die Omi ja bekommen wahrscheinlich. Mhm. Die waren ja in der Überzahl. Gut, ja. Klar, passiert da gleich noch was. Aber irgendwie von der Handlung habe ich es nicht ganz verstanden. Wie fandest du die Fahrschulszene?
Ja, da hast du wirklich so gedacht, okay, was ist jetzt der Ausweg? Aber, aber ganz ehrlich.
Ja, erst wollten sie ja oben weg, ne?
Genau, aber wie du gesagt, ich musste auch voll an Shining denken, ne? Wo der Fahrstuhl dann ankommt und dann plötzlich das ganze Blut, Alter, geil, dass du das jetzt auch so gesehen hast.
Ja, vielleicht ist das sogar eine Hommage, sag ich mal. Ja. Na, ich meine, ich glaube, das ist der einzige Film, dem jeden einfällt, wenn es um sowas geht. Na, vielleicht hat Lee Cron gesagt, komm, dann machen wir mal eine kleine Referenz rein, ist halt ein geiler Horrorfilm, irgendwie so nach dem Motto, ne? Fand ich aber auch gut gemacht und die versuchen erst oben rauszukommen, weil es ja ein Fahrstuhl meistens noch so eine Klappe, wo du dann raus kannst, aber da sind auch schon die ganzen Leute oben drauf und warten darauf nur, dass die rauskommen und kommen dann doch irgendwie im Parkhaus beziehungsweise unten im Erdgeschoss an und dann gehen sie nämlich ins Parkhaus. Beth und Cassie gehen in das Parkhaus, um mit dem Auto von Ellie zu fliehen. Doch die zuvor getrennten agierten Deadites sind zu einer einzigen überdimensionalen Kreatur mit mehreren Körperteilen verschmolzen, die im Necronomicon als The Marauder bezeichnet wird. Im Kampf gegen das Wesen setzt Beth verschiedene in der Tiefgarage vorliegenden oder vorgefundenen Gegenstände ein. Unter anderem eine Kettensäge sowie einen dort stehenden Industrieschredder. Es gelingt ihr, die Kreatur mit der Kettensäge mehrere Gliedmaßen und Köpfe abzutrennen und die Überreste in den Schredder zu befördern. Den letzten verbleibenden Teil der Kreatur, den Kopf ihrer Schwester Ellie, zerstört Beth ebenfalls im Schredder endgültig. So, jetzt ist so der Punkt, eigentlich ist das ein cooler Endfight, aber irgendwie gucke ich den jedes Mal und denke mir so, ich weiß nicht. Was hältst du davon?
Ich muss ehrlich sagen, ne, ich wollte es eigentlich zum Ende lassen. Ich sag's lieber erst am Ende.
Okay, machen wir am Ende. Gut. Lassen wir es erstmal so stehen. Der Marauder und so weiter.
Megatron.
Und, da hast du auch wieder die Kettensägen-Action. Megatron, genau. Hast du die Action auch wieder mit Kettensäge und hast dich gesehen. Ein bisschen wie im Remake auch tatsächlich. Und dann denkt man, der Film ist vorbei, aber es ist tatsächlich so, dass es dann noch nämlich einen Epilog gibt. Denn nach dem Kampf verlassen Beth und die überlebende Cassie gemeinsam das Gebäude und fahren mit dem Auto davon. Am folgenden Tag zeigt der Film, dass eine weitere Bewohnerin des Gebäudes, nämlich Jessica vom Anfang, die im untergeordneten Stockwerk gewohnt hatte, bislang unbemerkt, das Ganze, also sie hat es gar nicht mitbekommen, sie hat gepennt anscheinend, Schrotflinte wurde abgefeuert, Erdbeben, sie hat sich mitbekommen, dass da was abgegangen ist, dass die ganze Gebäudekomplex von Deadeye infiziert ist. Ja, und sie bereitet sich gerade davor, auf ihren Wochenendtrip, nämlich am See mit Theresa und Caleb und so weiter anzutreten, und findet dann im Parkhaus dementsprechend ein paar Blutspuren und dann siehst du wieder die dämonische Kraft durch das Parkhaus fliegen und sie anfallen. Und da schließt der Kreis, denn dann sind wir jetzt quasi am Anfang, wie das dann weitergehen würde. Das ist dann das Ende des Films und wie gesagt, ich glaube, so sieht es im Trailer von Evil Dead Burn aus, dass diese Jessica dann quasi die Dead-Eyed-Geschichte weiterträgt und weiter, sodass vielleicht eine ganze Stadt oder vielleicht mehrere Straßen infiziert sind. Und dann haben wir so ein Szenario vielleicht wie bei 28 Weeks Later oder so. Ich bin mal gespannt. Ich habe null Bock auf so ein Endzeit-Szenario. Feiere ich gar nicht. Ja. So 28 Years Later, wo dann irgendwelche Festungen von Menschen aufgebaut wurden. Weißt du? Und dann der größte Feind ist der Mensch an sich. Ja, leg mir am Arsch. Nee,
hab ich keinen Bock drauf. Haben wir jetzt verstanden, Mann. Seit 12, 15 Jahren, ey.
Und die Frage ist auch, wer ist denn der Held, in Anführungsstrichen, in Burn dann? Weil es gibt ja in jedem Evil Dead Film eigentlich immer so eine Art Helden und Auserwählten sogar. Ash ist ja sogar auserwählt. Wie machen die dann weiter? Na, aber ich denke, das ist so der Startschuss und Burn wird dann weitermachen und dann der dritte Teil weiß nicht genau, wo es alles hingeht. Wie findest du Evil Dead Rise? Was findest du gut, was findest du kacke?
Guck mal, das ist jetzt nämlich, was ich vorhin angesprochen habe. Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich wirklich so, boah, Alter. Für mich war das echt so eine Zeitverschwendung irgendwo. Ich muss ehrlich sagen, wo ich den jetzt am Wochenende nochmal geguckt habe, dachte ich, ey, das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Eigentlich ganz geil. Es sind so alles komplett neue Ideen. Es ist auch sehr, sehr geil gemacht mit diesen Szenen, dieses der Türspion, die Szenen allein, das ist schon mega, mega gut. Auch das mit dem Lüftungsschacht, wie sie runtergeht, das ist alles ganz geil gemacht. Sehr krass, finde ich. Weil das hatte ich nämlich beim ersten Mal angucken schon gedacht, boah, Alter, das mit dem Endkampf, ich find's so crazy, dass du das auch so siehst. Und ich so, boah, Alter, was ist denn das? Okay, gut, da musstest du jetzt so ein neues Element da reinbasteln, dass sie sich so zusammengeschmolzen haben, aber ich dachte so, Mann, ey. Aber jetzt muss ich ja halt trotzdem sagen, wieder beim zweiten Mal gucken. Ich so, nee, okay, das ist gar nicht, ich hatte mir das viel, viel länger in Erinnerung. Also ich jetzt nochmal zum zweiten Mal geguckt, habe gesagt, okay, nee, da geht ja doch schnell sogar, der Endkampf dauert jetzt nicht so mega lang. Weil ich finde, beim Remake dauerte der Endkampf noch länger, also zumindest kam es mir jetzt so vor.
Ja.
Aber hier hast du, ich weiß gar nicht, vielleicht 10 Minuten irgendwie maximal und dann ist es auch vorbei.
Ich guck mal kurz, habe ich gar nicht gesagt. Der Film geht nämlich 96 Minuten. Ja. Also das ist im Rahmen mal wieder, finde ich, ist auch gut so, weil es gibt Horrorfilme, die gehen über 2 Stunden, da habe ich gar keinen Bock drauf, so, weißt du. Ich muss auch sagen, also ich habe den jetzt, wie gesagt, schon 5, 6 Mal gesehen, irgendwie so, ich weiß nicht genau. Mir bleibt immer sehr wenig davon hängen. Was hängen bleibt, ist die Titlecard, das Sounddesign, und Ellie im Badezimmer, so dieses Geschrei und so, ne, wo die so an der Decke hängen. Das finde ich, es bleibt immer hängen irgendwie. Der Rest ist auch irgendwo da. Ich weiß nur, was passiert ist, aber nicht so viel wie anderen Evil Dead Filmen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Er ist nicht scheiße, überhaupt nicht. er ist gut gemacht, er hat Evil Dead-Elemente, man hat seinen Spaß damit und so weiter. Und der wird irgendwie auch gefühlt, glaube ich, immer ein bisschen besser. Mhm. Je öfter du den guckst, ne? Weil dann immer wieder Elemente kommen, wo du denkst, ach, das ist echt gut gemacht und so weiter und so fort. Aber ich finde den auch nicht allzu stark.
Ja,
weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Er hat alles, ne? Mhm. Er hat eine super Cast, Brutalität stimmt, Evil Dead Humor, hast du nicht gesehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, so richtig abholen tut er mich nicht. Er ist nicht scheiße, ich finde ihn auch gut, ich gucke mir auch gerne an, aber er hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Mhm. Ich weiß nicht. Und auch, was du sagst, die Brutalität, viele schreiben auch so, boah, an der Handbremse gezogen, irgendwie so, ja, das Remake ist heftig, so. Der ist im Vergleich zum Remake nicht so heftig, wobei der auch seine Spitzen hat und auch kreativ ist und so, ne? Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl manchmal so, boah, irgendwie ist da, fehlt was, irgendwie so ein bisschen, ne? Nicht, dass er jetzt übertreiben muss, aber ich glaube, viele können das nachvollziehen, die den auch gesehen haben, auch das Remake gesehen haben. Ich meine, der erste Evil Dead als 12 war auch nicht hart brutal eigentlich so gesehen, ne? Aber wie gesagt, durchweg, guckt euch den auf jeden Fall an. Super Film. Auch wie gesagt, Darstellerinnen sind klasse, Drehbuch war gut, Ideen sind gut. Also unterm Strich ein guter Evil Dead-Film. Ich bin gespannt, Byrne soll wohl eine sehr krasse Szene haben, der soll auch wohl fürs Kino runtergeschnitten werden und dann später für Blu-ray einen Extended Cut auch kriegen. Geil. Ja, also da wollen sie wahrscheinlich wieder auf die Tube drücken und so. Aber ja, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ist ein super Film, aber irgendwie so richtig huckt er mich nicht. Ich weiß es nicht, warum. Ich gucke den trotzdem und der wird auch immer besser, aber ne, ist manchmal ein bisschen komisch.
Aber so gut, Alter, finde ich echt gut, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Oh.
Bei dir auch so, ne? Das ist irgendwie so geil.
Ja, aber wie gesagt, beim ersten Mal gucken dachte ich so, boah Mann, Alter. Deswegen habe ich den ja auch nur einmal geguckt. Das ist ja crazy.
Ja.
Und jetzt halt nur wegen der Folge dann nur das zweite Mal geguckt. Und wie du sagst, ne? Diesmal dachte ich so, ja, okay, so verkehrt ist er halt nicht.
Ja, ist er auch nicht eigentlich, ne?
Aber das ist jetzt nicht so einer, wo du den immer wieder mal gucken kannst.
Nee, finde ich auch nicht. Weil ich weiß auch nicht, wieso. Kann ich dir gar nicht sagen. So, aber der zieht sich nicht. Ich weiß nicht, warum. Das ist einfach Sympathie wahrscheinlich irgendwie dem Film gegenüber, ne? Dass du sagst, lieber das Original oder lieber Remake oder sowas reintun, ne? Dann ist das irgendwie geiler. Nichtsdestotrotz haben wir noch 5 Funfacts zum Schluss. Und zwar umbenennen während der Produktion. Der Film wurde zunächst unter dem Titel Evil Dead Now bekannt, beziehungsweise benannt. Und später wurde dann der Film umbenannt in Evil Dead Rise. Es passiert öfter, es gibt ja auch Working Titles, ne, für manche Filme, dass du nicht weißt, dass es jetzt ein neuer Scream ist oder was auch immer. Dann haben wir chronologische Dreharbeit, um die im Handlungsverlauf zunehmende Verwüstung des Apartments der späteren Szenen nicht künstlich wiederherzustellen zu müssen, wurde der Großteil des Films in tatsächlich erzählerischer Reihenfolge gedreht. Ein in Hollywood-Produktion eher unüblicher Ansatz. Es ist so, du hast einen Film, du hast ein Drehbuch und es werden gestückelt, irgendwo Szenen gedreht. Du bist gerade in Neuseeland, dann drehst du die Szenen, die in Neuseeland gedreht werden. Dann bist du in England, dann machst du so beispielsweise, ne? Oder in Berlin oder was auch immer. Um einfach Budget zu sparen, weil warum soll ich in 3 Wochen wieder nach England fliegen, wenn ich das schon Szenen drehen kann? Und hier ist es so, damit du halt nicht alles wieder aufbauen musst vom Set, wo das halt wirklich, weil am Anfang ist das die Wohnung ja noch heile und der Gang ist noch heile und dann später ist ja der Riss da drin und alles mögliche. Das haben sie so gemacht, das ist eigentlich unüblich, aber dadurch haben sie wohl irgendwie, ja, müssen sie es nicht immer wieder herstellen. Zeit gespart, Geld gespart, Leute gespart wahrscheinlich auch. Ich meine, die haben ja einen unfassbaren Gewinn damit gemacht. Ne? Ist ja, wie gesagt, der erfolgreichste Evil Dead-Film der Reihe bis jetzt. Fand ich aber interessant. Und dann haben wir noch, jetzt kommt der Cameo bzw. das Easter Egg. Die Stimme des Priesters auf den Vinyls, auf den Schallplatten ist Bruce Campbell.
Krass, Mann.
Ja, okay, cool. Ja, dann kam hier, ich habe es auf Englisch geschaltet, ich habe ihn trotzdem nicht erkannt.
Ja, ja.
Also der spricht dann einen ganz anderen Dialekt auch und so. Ne? Und die deutsche Synchro ist auch eine andere.
Ja, weil das wäre nämlich ein Ding, ne? Wenn das seine Synchro wäre, dann würdest du sagen, ja, das ist doch.
Würdest du sofort rauskennen, ja. Und wenn er seine Stimme nicht verstellen würde, im Original wahrscheinlich auch. Aber fand ich auf jeden Fall ganz cool, hat er auch gut gemacht, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt nur die deutsche Synchro gehört habe. Und jetzt kommen wir zur Kreatur am Ende, nämlich für das Finale. Aus mehreren Körpern verschmolzen Kreatur muss die Darsteller gemeinsam mit weiteren Stuntleuten in ein gemeinsames Ganzkörperkostüm, um die physische Fusion mehrerer Figuren praktisch darzustellen. Weil du siehst ja auch manchmal frontal, das ist dann Ellie in der Mitte, da hast du Danny und dann hast du noch Bridget. Das waren die echten Schauspieler, die dann halt irgendwie in so einem Kostüm da rumgeeiert sind. Und auch ziemlich cool, hätte es auch mit CGI machen können, aber haben sie nicht gemacht, weil es auch besser altert einfach. Ne?
Aber siehst du mal, also da doch noch so ein bisschen viel, viel mehr Liebe ins Detail reingesteckt dann.
Ja, ja, das kostet ja auch alles Zeit und so weiter und Planung, ne, und so weiter. Also. Ja, und dann zuletzt noch den Funfact, den ich eigentlich gerade schon vorweggenommen habe. Der Film hat 20 Millionen US-Dollar gekostet und damit 147 Millionen eingespielt. Das ist unfassbar. Also ein riesiger Erfolg, weil es war auch Corona irgendwie.
Stimmt.
3 Jahre aber davor irgendwie. Da sind trotzdem Leute ins Kino, wahrscheinlich gerade deswegen. Und auch ich hatte mir ja auch direkt bei Apple gekauft, als der rauskam, weil ich noch keinen Bock auf Kino hatte. Ich denke mal, das wird da reingeflossen sein vielleicht. Ich weiß nicht genau. Das sind so die Box-Office-Mojo-Zahlen auf jeden
Fall. Aber dass er noch trotzdem das geschafft hat, ne? So nach 10 Jahren immer noch so angesagt zu sein. Ne?
Ja, ja, das ist ja bei vielen Franchises so. Scream macht ja auch immer noch genug Geld. Halloween macht noch genug Kohle. Deswegen kommen ja auch immer neue Filme. Der 50. Teil von Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street jetzt nicht, aber da kommt ja auch wohl noch irgendwas. Und aber auch da gibt es eine Fanbase anscheinend, eine große Fanbase sogar.
Stimmt.
Und ich finde die eigentlich, alle, die neu kamen, fand ich super. So, ich habe jetzt nichts auszusetzen daran, wo ich gesagt habe, jetzt mal lieber sein lassen. Mach mal zu, das Thema. Na, vielleicht wäre besser gewesen. Irgendwann wird es auch, hast du es erzählt. Vielleicht irgendwie, ne? Ich meine, da gibt es noch irgendwelche, wie heißt das, Kanon-Fakten, da gibt es dann 3 Necronomicons und bla. Was weiß ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass jedes Necronomicon einen anderen Dämon hervorruft, weil in Remake ist es dann anderer als da jetzt irgendwie oder keine Ahnung. Da würde ich mir mal vielleicht eine Origin-Story zu wünschen, damit man versteht, was, wie, wo und überhaupt gibt es mit Sicherheit, aber ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Wikipedia-Einträge durchzulesen.
Theorien.
Oder sowas. Genau, richtig. Ja, würde sagen, dann haben wir es für diese Woche, Leute. Geht auf jeden Fall am 9.7. in Evil Dead Burn.
Meinst du, es wird am Ende auf eine Serie hinauslaufen?
Minimum 3 Filme gibt es, ja. Wird es geben. Also Rise, Burn und dann der neue noch. Und dann meinst du noch weiter irgendwie? Oder?
Dass danach eine Serie rauskommt? Nee. Ja.
Ja, glaube ich nicht.
Ash gab es schon und das reicht auch, ne?
Ja, ja, Ash vs. Evil gab es schon. Die ist auch super. Also ich glaube nicht, dass Sam Raimi das macht. Sam Raimi ist ja relativ entspannt, was es angeht. Der macht dann Einzelfilme wie Drag Me to Hell oder was hat er jetzt gemacht? Send Help, ne? Ist auch ein Sam Raimi. Witzigerweise der Film. Ich glaube gar nicht, dass er so... Spider-Man hat er, glaube ich, den ersten. Ja. Ich mit 2 und 3, glaube ich, auch gemacht. Aber ich glaube, wenn die keine Idee haben, das hast du ja auch gesehen am Anfang, die haben ja überlegt, machen wir jetzt eine Fortsetzung zu Armee der Finsternis oder ein Evil Dead 2 unter Fede Alvarez. Nichts passiert. Und dann haben sie gesagt, wir machen das anders. Mhm. Ich glaube schon, dass die da mit Herzblut dahinter sind. Und nicht jeden Scheiß machen, nur weil es jetzt unbedingt viel Kohle bringt. Mhm. Hoffe ich zumindest. Ne? Und die werden ja auch sehen, ob Evil Dead Burn jetzt läuft und der dritte dann auch oder nicht. Ne? Denke ich mal einfach. Aber die sind sehr erfolgreich, von daher.
Also ich bin echt zu dieser Hoffnung, dass sie sagen, ey, wir bleiben dem treu und so schließen jetzt ab, Alter. Anstatt das komplett auszuschlachten und zu sagen, so, wir verkaufen jetzt die Rechte zu diesem Film und macht damit, was ihr wollt.
Hoffe ich mal nicht. Eigentlich hat Sam Raimi das nicht nötig. Der macht so viele Sachen, auch Auftragsarbeiten und so, ne, denke ich mal. Also ich denke eher nicht, dass er das machen wird. Ja. Naja, hoffen wir mal das Beste, dass es nicht Fast and Furious wird auf jeden Fall. Ne? Oder Transformers.
Danke. Ey, was ist deine Theorie zu den Deadeye? Wegen der gelben Farbe und später rot.
Ach so, weil es ein anderes Necronomicon ist.
Ah, die Theorie. Okay.
Dass es zwar im Kern das Gleiche ist, aber irgendwie, weil es ein anderes Necronomicon ist, ist es dann rote Augen, hast du da gelbe Augen, hast du... Weil im ersten Teil sind es ja auch irgendwie rote auch wieder mit dem Make-up später. Ja. Vielleicht ist im Remake auch nur gelb. So, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Da hätte ich gerne irgendwie mal einen Kurzfilm zu oder so. Weißt du, oder so eine Miniserie von 3 Folgen oder eine so,
Doku,
wo dann gezeigt wird, wo kommt das überhaupt her? Ja,
das,
wer ist dafür verantwortlich?
Warum das wäre geil, Alter. Vielleicht so ein Doku darüber. Das wäre mega. Mal zu erklären, was das alles ist.
Ja, ich würde auch sagen, das wird nicht so entmystifizieren. Ne? Wie jetzt zum Beispiel, wo hat Han Solo seinen Namen her? Interessiert mich nicht, will ich nicht wissen. Ne? So zum Beispiel. Ja, dann haben wir es fertig für diese Woche. Wir wünschen euch eine gute Woche. Nächste Woche gibt es eine Überraschung, das verraten wir jetzt noch nicht. Eine schöne Spezialfolge gibt es bei uns hier zu einem Film und zu einem Mann auf jeden Fall. Dann haut da rein.
Bis dahin. Bis dahin.